NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Sturm auf Mosul. Befreiungsschlag gegen den IS im Nordirak. Seit 2 Jahren wird Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak, von der Terrororganisation Islamischer Staat kontrolliert. Jetzt haben kurdische Peschmerga und irakische Truppen mit der lange angekündigten Offensive zur Befreiung der Stadt von den Dschihadisten begonnen. Und die autonome Region Kurdistan bereitet sich auf bis zu 1 Million weitere Flüchtlinge vor. Für die folgende Sendung ist unsere Korrespondentin Anne Almeling im Nordirak unterwegs gewesen.
Die Straße Richtung Mosul endet an einem Hügel, 12 Kilometer vor den Toren der Stadt. Hier in der Ninive-Ebene im Norden des Irak verläuft die Front zum sogenannten Islamischen Staat. Hier haben die Peschmerga ihre Posten bezogen. Die kurdischen Kämpfer warten auf die Dämmerung in Verschlägen aus Wellblech und Bunkern aus Beton. Hinter einem Wall aus Sandsäcken halten 2 junge Soldaten Wache. Von der Anhöhe nahe der Ortschaft Rossabad überblicken sie die Ebene. Weite, von der Sonne verbrannte Felder, verlassene Dörfer, dichter Wald. Dahinter liegt Mosul, die zweitgrößte Stadt des Irak. Seit mehr als 2 Jahren wird sie vom IS beherrscht, der gefährlichsten Terrororganisation der Welt.
Wir müssen uns ducken. Wenn wir uns hier 5 oder 10 Minuten aufhalten, entdecken uns die Scharfschützen des IS. Deshalb sollten wir nicht länger als 1 oder 2 Minuten bleiben. Einmal kurz schauen, vielleicht noch einmal. Dann verschwinden wir besser.
Safar und seine Kameraden beobachten ihre Gegner genau. In den umliegenden Dörfern haben sich die Dschihadisten verschanzt, wenige 100 Meter von hier. Die Peschmerga sorgen dafür, dass der IS nicht weiter nach Norden vorrückt, nicht in die autonome Region Irakisch-Kurdistan, nicht in die nahegelegene Stadt Duhok. Dafür werden sie von westlichen Ländern mit Waffen versorgt, auch aus Deutschland. Safar zieht sein Smartphone aus der Tasche, zeigt den Kameraden ein Video. Ein Gefecht in der vergangenen Woche, direkt hier an der Front. Gefilmt von einem Kämpfer des IS. Der Extremist hatte die kleine Kamera bedient, bis er getötet wurde von den Peschmerga. Er ist nicht der einzige Gefallene, sagt Sabas Tirvanci, der Kommandant der Truppe.
Ich bin seit 2 Jahren und 2 Monaten hier. Wir haben Hunderte von Terroristen getötet. Vergangene Nacht waren es über 20.
Sabast sei ein echter Peschmerga, sagen die Rekruten. Einer, der dem Tod ins Auge schaut. So wird Peschmerga meist ins Deutsche übersetzt. Seit fast 4 Jahrzehnten gehört er zu den kurdischen Kämpfern. Selbst vor den Terroristen des IS schreckt er nicht zurück.
Sie haben nicht viel Kampferfahrung. Sie rücken vor und attackieren uns, aber wenn sie getötet werden, gibt es niemanden, der nachrückt und weiterkämpft. Außerdem kennen sie die Gegend nicht besonders gut. Deshalb sind sie ein leichtes Ziel für die Peschmerga.
Der IS sei geschwächt, sagt Sabast. Die Terrororganisation habe gerade in den vergangenen Monaten enorme Verluste erlitten. Dennoch, der schwerste Kampf gegen die Dschihadisten steht den Peschmerga noch bevor. Gemeinsam mit irakischen Truppen, schiitischen Milizen, sunnitischen Stämmen und amerikanischen Spezialkräften wollen sie die Terroristen im Irak besiegen und Mosul vom IS befreien. Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat dafür das offizielle Startsignal gegeben. Am 17. Oktober erklärte er im irakischen Staatsfernsehen:
Die Stunde des Sieges hat geschlagen. Die Operation zur Befreiung Mosuls hat begonnen. Ich verkündige heute den Beginn dieser heroischen Operation, die euch vom Terror und von der Unterdrückung durch den IS befreien soll. So Gott will, kommen wir bald in Mosul zusammen, um die Befreiung und eure Rettung zu feiern. Wir werden wieder zusammenleben mit all unseren Religionsgruppen. Wir halten zusammen und helfen einander, um uns am IS für seine Verbrechen zu rächen und um diese gute Provinz wieder aufzubauen.
Mosul ist die Hauptstadt der Provinz Ninive. Jahrhundertelang war sie ein Wirtschaftszentrum, direkt am Tigris gelegen, etwa 350 Kilometer nördlich von Bagdad, nahe der autonomen Region Irakisch-Kurdistan. Bis vor 2 Jahren lebten weit mehr als 1 Million Menschen in Mosul, vor allem sunnitische Araber, aber auch fast alle anderen Bevölkerungsgruppen des Irak. Doch im Juni 2014 wurde die Stadt vom IS überrannt. Viele Einwohner flohen vor den Dschihadisten, auch die irakischen Streitkräfte. Der Anführer des IS, Abu Bakr al-Baghdadi, ließ sich hier wenige Tage später zum Kalifen ernennen. In einer Moschee in Mosul hielt Baghdadi im Juli 2014 eine Freitagspredigt, sein einziger öffentlicher Auftritt. Er sieht sich als Nachfolger des Propheten Mohammed und als Anführer aller Muslime. Seit der IS Mosul beherrscht, gelten dort die Regeln der Terroristen. Es heißt, die Frauen müssten sich verhüllen, die Männer Bärte tragen. Die christlichen Einwohner wurden gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Viele flohen aus der Stadt oder wurden hingerichtet. Wie es heute, 2 Jahre nach der Eroberung durch den IS, in Mosul aussieht, darüber gibt es keine verlässlichen Informationen. Das macht die Befreiung besonders kompliziert. Die Peschmerga wissen, was es bedeutet, eine Stadt oder ein Dorf vom IS zu befreien. In den vergangenen Monaten haben die kurdischen Kämpfer zahlreiche Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht, die vorher vom IS beherrscht wurden, auch im Bezirk Sinjar nahe der Grenze zu Syrien. Im Juli und August 2014 hatte der IS die dort lebenden Jesiden angegriffen und verfolgt. Nach Einschätzung einer UN-Kommission war es ein Völkermord. Ganze Dörfer wurden ausgelöscht. Zehntausende Menschen flohen vor dem IS, viele von ihnen nach Irakisch-Kurdistan. Im Flüchtlingslager Sharaya in der kurdischen Provinz Dohuk versucht eine Gruppe Jungen, ein Volleyballnetz zu errichten. Der Boden ist hart und trocken, die 2 Holzstangen, an denen das Netz befestigt ist, lassen sich nicht in die Erde rammen. Die Jungen versuchen es trotzdem. Sie haben nicht viel Ablenkung in Sharaya, aber immerhin. Hier sind sie in Sicherheit. Ein paar Meter weiter hat Khalta es sich mit ein paar Nachbarn in seinem Zelt bequem gemacht. Auch er ist vor dem IS geflohen. Der 29-jährige Jeside stammt aus dem Ort Snuni, nördlich des Sinjar-Berges. In der kargen Gegend, ganz in der Nähe der syrisch-irakischen Grenze, führte Khalta ein einfaches Leben, bis die Dschihadisten kamen.
Wir konnten es nicht glauben. Wir sind auf den Berg geflohen und 3 Tage dort geblieben. Es war sehr schwer, denn wir hatten weder Essen noch Trinken. Die Kinder haben geschrien und viele um uns herum waren schon tot. Ich selbst habe 18 Kinder beerdigt. Sie sind vor Durst gestorben, auf den Armen ihrer Eltern.
Wochenlang war Khalta auf der Flucht, gemeinsam mit seiner Frau und der damals 1 Jahr alten Tochter. Wenn der junge Mann erzählt, sprudelt es aus ihm heraus. Die schrecklichen Erlebnisse haben sich in sein Gedächtnis gebrannt.
Wir haben sehr gelitten. Nach dem, was wir im Sinjar gesehen haben, war uns klar, dass sie keinen von uns verschonen würden. Keiner kam, um uns zu retten. Wir hatten das Gefühl, dass es auf dieser Erde keine Menschlichkeit mehr gibt.
In Sharaya, in der kurdischen Provinz Dohuk, hat Khalta schließlich Zuflucht gefunden. Seit fast 2 Jahren wohnt er hier, mit seiner Frau und seinen mittlerweile 2 Kindern, auf 16 Quadratmetern, in einem Zelt. Entlang der Wände liegen dünne Matratzen. In einer Ecke steht ein niedriger Schrank, neben dem Eingang ein Ventilator. So wie Khalta und seine Familie leben 17.000 Menschen in Sharaya, zwischen Betonboden und Zeltplanen, dicht an dicht. Nach 2 Jahren müssten die provisorischen Unterkünfte dringend erneuert werden, aber dafür fehlen die Mittel, sagt der Leiter des Flüchtlingslagers Hakam Mohammed Amin.
Die kurdische Regionalregierung tut ihr Bestes, um die Vertriebenen zu versorgen. Aber wir brauchen mehr Unterstützung von westlichen Ländern wie den USA, von internationalen Organisationen, von den Vereinten Nationen, um unseren Service zu verbessern. Wir haben sehr viele Vertriebene in den Camps, aber noch mehr leben außerhalb der Flüchtlingslager.
1,8 Millionen Menschen aus Syrien und dem Irak haben seit 2011 in Irakisch-Kurdistan Zuflucht gesucht, in einer Region, die gerade einmal 5,5 Millionen Einwohner hat. Das bedeutet, jeder Dritte ist Flüchtling. Und es kommen immer mehr. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, rechnet damit, dass jetzt, da der Sturm auf Mosul begonnen hat, Hunderttausende weitere Menschen aus ihrer Heimat fliehen werden. Im Gebäude des Gouvernements Dohuk herrscht Hochbetrieb. Hier laufen die Fäden zusammen, wenn es um die Versorgung von Vertriebenen und Flüchtlingen in Dohuk geht. Das kleine Gouvernement hat besonders viele Neuankömmlinge aufgenommen, denn in der Nachbarprovinz Ninive liegen sowohl die Stadt Mosul als auch der Berg Sinjar. Gebiete, die vom IS erobert wurden und teilweise hart umkämpft sind. Idris Saleh kümmert sich darum, dass alle Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben.
Lager zu errichten ist keine gute Option, aber manchmal hat die Regierung keine andere Wahl. Warum? Weil die Vertriebenen und Flüchtlinge vor 2 Jahren erst einmal in Schulen unterkommen mussten, in mehr als 600 allein in Dohuk. Also waren wir gezwungen, Lager zu errichten. Wenn es um die Versorgung der Menschen und um die Sicherheit geht, sind Camps natürlich praktisch. Aber grundsätzlich sind viele Flüchtlingslager keine gute Option für unser Gouvernement.
Bislang, das betonen die Verantwortlichen in der Verwaltung, gebe es so gut wie keine Spannungen zwischen den Neuankömmlingen und den Alteingesessenen in Dohuk. Und das, obwohl die Einwohnerzahl der Provinz in den vergangenen 5 Jahren sprunghaft angestiegen ist. Um 700.000 Menschen, was der Größe von Frankfurt am Main entspricht. Idris Saleh hat eine Erklärung dafür, dass es mit dem Zusammenleben trotzdem recht gut funktioniert.
Wir Kurden sind vertrieben worden, mussten in die Türkei und den Iran auswandern. Vielleicht können wir deshalb besser als andere nachvollziehen, wie die Vertriebenen leiden. Das ist einer der Gründe, warum wir sie aufnehmen und ihnen helfen. Ein anderer Grund ist, wir sind Kurden und die meisten Flüchtlinge und Vertriebenen sind ebenfalls Kurden. Wir betrachten sie als Brüder.
Unterstützt wird die autonome Region Irakisch-Kurdistan vom UNHCR und Dutzenden regionalen und internationalen Hilfsorganisationen, auch aus Deutschland. Schon der logistische Aufwand ist enorm. Unterkünfte für Hunderttausende Menschen müssen zur Verfügung gestellt und mit Strom und Wasser versorgt werden. Sanitäre Anlagen, Küchen und Krankenstationen müssen aufgebaut und Schulunterricht für die Kinder organisiert werden. Um die Koordination kümmert sich ein eigens dafür eingerichteter Ausschuss. Und die Vorbereitungen für den nächsten Ansturm von Flüchtlingen laufen bereits, sagt der Gouverneur von Dohuk, Fahad Amin Salim Atrushi.
We are constructing 3 more camps.
Wir bauen gerade 3 neue Camps an 3 verschiedenen Orten. 2 sind weitgehend fertig, das 3. ist in Planung. Wir rechnen damit, dass Hunderttausende Vertriebene nach Kurdistan kommen, vor allem nach Dohuk. Dieses Mal werden es aber vor allem Araber sein. Wir respektieren sie. Wir haben nichts gegen sie. Aber es wird schwer werden, herauszufinden, wer zu den Terroristen gehört und wer nicht. Wir haben ja keine Informationen über sie.
Sicherheit. Für viele Menschen in der autonomen Region Irakisch-Kurdistan ist sie das entscheidende Thema, wenn es um die Befreiung von Mosul geht. Gerade hier, in unmittelbarer Nähe zum Islamischen Staat, ist die Angst vor potenziellen Attentätern groß. Ein Grund, warum sich die Neuankömmlinge einem Sicherheitscheck unterziehen müssen, sagt Karim Sinjari, der Innen- und Peschmerga-Minister von Irakisch-Kurdistan.
Weil der IS Mosul seit 2 Jahren beherrscht, müssen die Leute genau überprüft werden. Wir wissen nicht, ob sie irgendwie mit dem IS zusammenhängen oder nicht. Deshalb wird untersucht, ob sie ein Risiko darstellen.
In Dibaga, einem Flüchtlingslager etwa 40 Kilometer südlich von der kurdischen Hauptstadt Erbil, treffen seit einigen Monaten täglich mehrere hundert Flüchtlinge ein. Die Zahl der Bewohner ist seit März um das 10-fache gestiegen, von 3.500 auf mittlerweile 34.000. Die Menschen stammen vor allem aus den Dörfern südlich von Mosul, aus den Gebieten also, in denen die irakische Armee gegen den IS kämpft. So wie die Peschmerga vom Norden aus auf Mosul vorrücken, bewegen sich die irakischen Soldaten von Süden aus auf die Stadt vor. Bereits jetzt platzt die Baga aus allen Nähten. Der älteste Teil des Camps wurde mit Geld aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut. Die Unterkünfte sind vergleichsweise komfortabel. Viele Familien bewohnen hier kleine Häuser aus Beton, haben ein eigenes Bad und eine eigene Küche. Doch der Platz reicht schon lange nicht mehr. Zahlreiche Neuankömmlinge müssen wochenlang in der Moschee des riesigen Lagers schlafen, gemeinsam mit Dutzenden anderen Menschen, bevor ihnen ein Zelt zugewiesen wird. So wie Mohammed.
Ich bin vor 3 Monaten hier angekommen. Uns geht es hier gar nicht so schlecht. Aber meine Freunde schlafen schon seit 2 Monaten in der Moschee. Außerdem ist es ziemlich schwierig, die ganzen Papiere auszufüllen.
Mohammed ist aus Mosul geflohen. 6 Stunden, erzählt er, sei er zu Fuß gelaufen. Dann habe er ein Boot genommen, um den Fluss zu überqueren. Bevor Flüchtlinge wie Mohammed das Lager Dibaga betreten dürfen, werden sie auf ihre Nähe zum IS überprüft, in sogenannten Reception Centers. Das sind eigens abgesperrte Bereiche, in denen die Männer von ihren Frauen und Kindern getrennt und gescreent werden. Nur wer in den Augen der Verantwortlichen nichts zu tun hat mit der Terrororganisation, darf das Lager schließlich betreten. Eine Prozedur, die zahlreiche Fragen aufwirft, sagt Andrea Quaden von der Welthungerhilfe.
Wir wissen, dass wenn Menschen Mosul verlassen, dass es dann bestimmte Checkpoints gibt und Sicherheitszentren, wo dann geguckt wird, dass sich nicht der IS irgendwie eingeschlichen hat in bestimmte Gruppen. Und dann gibt es verschiedene Transit-Camps und Punkte, wo Leute ankommen. Uns ist halt nicht ganz klar, wie das genau vonstatten geht und wer sich auch darum kümmert, dass Menschenrechte eingehalten werden, wer sich darum kümmert, dass Familien nicht voneinander getrennt werden, etc. etc.
Viele Beobachter befürchten zudem, dass die Kurden ihre militärischen Erfolge gegen den IS ausnutzen könnten und Gebiete außerhalb von irakisch-Kurdistan, die sie unter ihre Kontrolle gebracht haben, zu kurdischen machen wollen. In den vergangenen Monaten kursierten außerdem Berichte, dass die Peschmerga arabische Flüchtlinge daran hinderten, in ihre befreiten Dörfer zurückzukehren. Karim Sinjari, der Innen- und Peschmerga-Minister in irakisch-Kurdistan, wehrt sich gegen diese Vorwürfe.
Das stimmt nicht. Einige dieser Gegenden grenzen an Gebiete, die der IS beherrscht. Aus Sicherheitsgründen erlauben wir weder Araber noch Kurden, dorthin zurückzukehren. Sie könnten von Granatwerfern und Raketen getroffen werden. Deshalb dürfen sie nicht zurückkehren. Aber viele Gebiete, die wir befreit haben, sind weit entfernt vom IS und die Menschen gehen zurück. Wir helfen ihnen dabei.
Zahlreiche Gebiete in der Umgebung von irakisch-Kurdistan sind umstritten. Sowohl die kurdische Regionalregierung als auch die irakische Zentralregierung beanspruchen sie für sich. Auch Gebiete rund um Mosul gehören dazu, Dörfer, die inzwischen von den Kurden kontrolliert werden. In der Stadt selbst leben aber vor allem sunnitische Araber. Wer in Mosul nach der erwarteten Befreiung den Ton angeben soll, ist noch völlig unklar. Der kurdische Innen- und Peschmerga-Minister weicht einer Antwort aus.
Jetzt ist der IS unser Ziel. Unsere Priorität ist, den IS zu besiegen. Also konzentrieren wir uns darauf.
Dass die Koalition aus irakischen Streitkräften, Peschmerga, schiitischen Milizen und sunnitischen Stämmen bereits jetzt mit ihrer Offensive begonnen hat, liegt möglicherweise auch daran, dass die Amtszeit von US-Präsident Barack Obama im Januar endet. Der wolle, so wird gemunkelt, mit der Befreiung von Mosul und einem entscheidenden Schlag gegen den IS punkten, um nicht als schwacher Staatsmann in die Geschichte einzugehen. Fast 6.000 US-Soldaten sind zurzeit im Irak stationiert. Wenn die Soldaten in die Stadt eindringen, wollen die Peschmerga allerdings nicht dabei sein.
Wir werden die Gebiete rund um Mosul zurückerobern, aber nicht innerhalb der Stadt kämpfen. Wir machen die Straßen frei, die irakischen Streitkräfte rücken dann hinter uns auf die Stadt vor.
Viele Beobachter fürchten, dass der Kampf um Mosul lang und blutig wird. Denn die Millionenstadt ist die letzte Hochburg der Dschihadisten im Irak. Sie kontrollieren kaum noch Gebiete, in die sie sich zurückziehen könnten. In den vergangenen Monaten haben die irakischen Regierungstruppen Stück für Stück Territorium zurückerobert. Die Städte Fallujah und Ramadi in der Provinz Anbar, aber auch zahlreiche Gebiete in der Provinz Ninive. Die IS-Kämpfer könnten sich nun in Mosul verschanzen und hunderttausende Einwohner als menschliche Schutzschilde missbrauchen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Das ist die Sorge vieler Beobachter. Sie rechnen deshalb mit einem langwierigen Häuserkampf. Und manche befürchten, dass der IS zwar militärisch besiegt werden kann, dass seine Ideologie aber überleben wird. Nicht nur in Syrien und Libyen, wo Anhänger der Organisation die Staatsmacht bekämpfen und die Bevölkerung terrorisieren, oder in Europa, wo Einzeltäter und kleine Gruppen teilweise verheerende Anschläge verüben, sondern auch im Irak, wo sich viele Sunniten von der schiitischen Mehrheit dominiert und diskriminiert fühlen, sagt Safin Dazai, Sprecher der kurdischen Regionalregierung in Erbil.
Die frühere irakische Regierung unter Nouri al-Maliki hat zu dieser Situation geführt. Er hat die legitimen Forderungen der Sunnis in Fallujah vor 5 Jahren völlig ignoriert. Das hat allmählich zu einer Radikalisierung geführt. So hat der IS einen Nährboden, Unterstützung und Sympathie gefunden, denn die sunnitische Gemeinschaft fühlte sich unterdrückt.
Auch deshalb ist die Rolle der schiitischen Milizen bei dem Kampf um das sunnitisch dominierte Mosul umstritten. Sie haben an der Befreiung zahlreicher Gebiete vom IS mitgewirkt, aber ihnen werden Misshandlungen und Übergriffe gegen Sunniten vorgeworfen. Weil sie nicht den regulären irakischen Streitkräften unterstehen, sondern ihre eigene Führung haben, wurden sie bislang für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen. Doch um den IS vollständig zu besiegen, müssten die Sunniten künftig darauf vertrauen können, dass ihre Stimmen gehört werden, sagt Dazai.
Dafür brauchen wir einen umfassenden Plan, aber den gibt es zurzeit noch nicht. Unsere größte Sorge ist, dass der Prozess der Befreiung in etwas ganz anderes umschlägt. Wenn die Menschen in Mosul das Gefühl haben, dass eine bessere Zukunft auf sie wartet, werden sie vielleicht gegen den IS aufbegehren. Aber wenn sie meinen, es wird künftig nicht anders als in den vergangenen Jahren, werden manche vielleicht sogar den IS unterstützen.
Some may even turn to support Daesh.
Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi hat erst kürzlich erklärt, die irakischen Streitkräfte müssten die ethnische Balance in der Provinz Ninive respektieren. Der Umgang mit der Zivilbevölkerung in Mosul wird international deshalb auch als Test betrachtet, ob die Regierung es ernst meint mit der Versöhnung der Volksgruppen.
What is important?
Nicht den Krieg zu gewinnen ist wichtig, sondern dass wir Frieden bekommen. Parallel zu der militärischen Operation brauchen wir einen Plan für die Zeit danach, um die Interessen aller Bevölkerungsgruppen zu sichern.
To safeguard the interest of all communities.
An der Front ist es dunkel geworden. Die Peschmerga streifen schusssichere Westen über ihre grüne Kluft, tauschen Turnschuhe in feste Stiefel. Safar und seine Kameraden beziehen Position. Vor allem nachts wird es hier gefährlich. Kommandant Sabas Tirwanshi will weiterkämpfen, bis die Dschihadisten des IS besiegt sind.
Sie sind die Feinde aller Religionen, Juden, Christen, Jesiden. Vor allem aber sind sie Feinde des Islam und Feinde der Menschlichkeit. Wir empfinden es als unsere Pflicht, die Terroristen zu bekämpfen.
Die Peschmerga und die irakischen Streitkräfte ziehen ihren Ring um Mosul immer enger. Doch wichtige politische Fragen für die Zeit nach der Befreiung sind längst noch nicht geklärt. Wenn die Dschihadisten in Mosul besiegt sind, könnte der Kampf um die Stadt und die Vorherrschaft in der Region erst richtig beginnen.
In der Reihe des Forum hörten Sie Sturm auf Mosul, Befreiungsschlag gegen den IS im Nordirak. Eine Sendung von Anne Eimeling, Korrespondentin im ARD-Studio Kairo.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.